Es ist schön, das zu wissen. Jesus brauchen wir alle zur Errettung unserer Seelen. Aber heute geht es auch um die andere Seite, dass Jesus dich brauchen will. Ich aber und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Das ist unser Thema heute. Unser Leben von Anbeginn bis zum irdischen Ende hat damit zu tun, Entscheidungen zu treffen. Am Anfang übernehmen das noch unsere Eltern. Und schon bald müssen wir lernen, selbstständig zu entscheiden. Unser ganzes Leben ist geprägt von Entscheidungen bis ins hohe Alter. Solange wir hier sind, auf dieser Erde, Entscheidungen zu treffen, die sich für etwas aussprechen und andere Optionen ausschließen. Und dazu gehört auch die Reife unseres Lebens. Unentschlossen leben, sich einfach treiben zu lassen, ist keine wirklich befriedigende Option. Zum Leben gehört der Mut, sich zu entscheiden. Entscheidungen sind ein großes Thema in der Bibel. Gott ruft sein Volk immer wieder zur Entscheidung auf. Im Alten und im Neuen Testament. Er nimmt uns die Entscheidungen nicht einfach ab. Sich zu entscheiden gehört zum Verantwortungsbereich unseres Menschseins. Ohne Frage ist, dass Gott uns einen großen Freiraum geschenkt hat, uns zu entscheiden. Aber er hat uns auch ganz wichtige Anhaltspunkte in seinem Wort gegeben, die uns helfen, richtig gut zu entscheiden. Und in Josua 24 geht es genau um dieses Thema. Josuas letzte Ermahnung an das Volk, Rückbesinnung auf Jahwes Segnungen. Und jetzt beginnt ein neuer Abschnitt, eine neue Zeit. Das Volk wird in dem neuen Land Kanaan mit einer neuen Situation konfrontiert. Und Josua versammelte alle Stämme Israels nach Sichem und berief die Ältesten Israels, seine Häupter, seine Richter, seine Aufseher. Und sie traten vor Gott. Und Josua sprach zu dem ganzen Volk, so spricht der Gott, der Herr Israels. Josua führt seinem Volk jetzt die Taten ihres Gottes noch einmal detailliert vor Augen. Sie traten vor Gott in seine Gegenwart, in Gottes Gegenwart. Und Josua redet im Auftrag des Herrn und weist darauf hin, dass er sie aus Ägypten herausgeführt hat, durch die Wüste geleitet hat, sie versorgt hat und ihnen geholfen hat bei der Eroberung des verheißenen Landes. Und ich gab euch ein Land, um das du dich nicht gemüht hattest und Städte, die ihr nicht gebaut hattet, und in denen ihr nun doch wohnt, von Weinbergen und Ölbäumen, die ihr nicht gepflanzt habt. Wir spüren, es geht hier bei Josua und dem Volk um etwas ganz Fundamentales. Er hatte das ganze Volk versammelt. Und das heißt in Sichem. Sichem liegt zentral und war günstig für eine solche Versammlung. Aber es war auch der Ort, wo Abraham Gott einst einen Altar gebaut hatte und wo Jakob später die Götterbilder, die sie aus dem Land Labans mitgebracht hatten, unter der Terebinte vergraben hatten. Also ein geschichtsträchtiger Ort. Und sie traten vor Gott. Josua spricht jetzt im Namen seines, ihres Gottes zum ganzen Volk. So spricht der Herr, der Gott Israels redet, der Herr des Volkes, das er selbst erwählt hat, mit dem er einen Plan verfolgt. In Kanaan beginnt jetzt ein neuer Lebensabschnitt. Gott ruft sein Volk zu einer neuen Entscheidung heraus. Und bevor es sich hier entscheidet, will der Herr ihnen noch etwas aufzeigen, nämlich seine Taten für sein Volk bis zu diesem Punkt. Die Taten Gottes. Gott beginnt Rückblick zu halten. Auszug aus Ägypten, Rettung bei der Durchquerung des Roten Meeres, Bewahrung in der Wüste etc. Er stellt ihnen sein Handeln in ihrem Leben vor Augen. Rückblick halten in Bezug auf unser Leben. Wann hast du das letzte Mal Rückblick gehalten? Ich meine Rückblick, um dich an Gottes Gnade und sein Wirken in deinem Leben zu erinnern. Ich kenne Momente, wo Gott Rückblick hielt in meinem Leben, um mich daran zu erinnern, was er getan hat. Manchmal war es auch peinlich und im positiven Sinn demütigend, aber vor allem überwog immer die Dankbarkeit über seine Gnade. Und nachher war ich wieder neu offen für Gottes Reden und bekam inneren Frieden. So wie Asaf auch bekennt, ich will nachdenken über all dein Tun, über deine Taten will ich sinnen. Das bewirkt in seinem Leben einen völligen Wechsel seiner Perspektive. Es ist auch gut, wenn der Impuls, Rückblick zu halten, von uns selbst ausgeht. Mit einem dankbaren und zu Gott hin ausgerichteten Herzen lebt es sich besser. So entstehen Psalmen unseres Lebens. Ich ermutige dich, schreibe sie auf, um dich immer wieder daran zu erinnern. Ich habe Seiten damit gefüllt. Und wenn ich eine Krise habe, dann hole ich sie und erinnere mich an meinen guten Vater im Himmel und an seine guten Taten. Gott erinnert das Volk hier zuerst einmal daran, woher es kommt. Es beginnt mit der Berufung von Abraham. Jenseits des Stromes, dort wohnte einst euer Vater Abraham und dort diente er anderen Göttern. Israel wusste von der Überlieferung her, was diese Götter zu bieten hatten. Ihnen zu dienen konnte nicht verglichen zu werden mit dem Dienst Jahwes. Astrologie, Aberglaube, der den Menschen Angst verursachte, sie in dieser Angst band. Und Gott sagt, daraus habe ich Abraham herausgeführt. So ist Gott, ein Gott, der den Menschen aus dem Aberglauben befreit. Gott zeigt weiter, wie er ihren Vater Abraham in seine Gemeinschaft aufgenommen hat, ihm in Liebe zugetan war und ihm Zukunft verhieß. Auch wenn Abraham dadurch am Anfang heimatlos wurde, wenn er vieles loslassen musste. Gott hatte seinen Nachkommen vermehrt. Das kannst du, können wir mit Gott erleben. Ihr Lieben, was wir Gott übergeben, vermehrt er. Und seinem Volk gehört nun das ganze Land. Gott schenkt uns seine Gemeinschaft, seine Liebe. Und er vermehrt das, was wir ihm ausliefern. Er gibt Zukunft, denke darüber nach. Er vermehrt das, was du ihm auslieferst. Und Gott stellt seine Macht unter Beweis, als er sie aus Ägypten führte. Sie befreite aus dieser Knechtschaft. Und Gott hat auch in dieser Situation Geschichte geschrieben und er hat den Zeitpunkt bestimmt. Der Hinweis, ich führte heraus, wird immer wieder betont. Gott ist der, der befreit. Nicht durch irgendeine andere Macht, nicht durch ein Heer, sondern Gott selbst handelt. Allein durch seine Tat wurde Befreiung möglich. Und als ihr vor dem Meer standet, hinter euch die Ägypter, als ihr zu mir geschrien habt, als ihr vor Schrecken wie gelähmt wart, da setzte ich, euer Gott, die Finsternis und das Meer in Bewegung, damit ihr gerettet wurde. Eure Augen haben mein Handeln gesehen. Mit Gott haben sie Erfahrungen gemacht und erlebt, wie sie durch diese schweren Zeiten der Anfechtungen getragen wurden. So ist unser Gott. Er trägt hindurch, auch durch menschlich ausweglose Situationen. Und sein Handeln führt immer in die Befreiung, ihr Lieben. Wenn wir ihn handeln lassen, führt er uns immer in die Befreiung. Eure Augen haben gesehen, Frage, von was kannst du Zeugnis geben, was Gott in deinem Leben getan hat? Haben deine Augen nicht auch seine Hilfe gesehen? Und später gab es die Anfeindung durch Balak, der Bileam in seine Dienste rief, um Israel zu verfluchen. Als Waffengewalt nichts nützte, versuchte es der Feind mit Okkultem. Aber Gott steht darüber und er lässt es nicht zu. Und ausgerechnet der Feind erlebt, wie der Fluch zum Segen wird. Das kann nur Gott. Bileam musste Israel segnen, weil Gott es so wollte. Ich errettete euch aus seiner Hand. So ist unser Gott. Gott ist der, der rettet. Denn der in uns ist, als wiedergeborene Christen, der in uns ist, ist Gott, ist größer als der, der in der Welt ist. Halleluja. Und diesem Gott ist es möglich, aus einer angsteinflößenden Situation etwas Gutes zu tun. Er gab später nach der Jordanüberquerung, die ja ein weiteres mächtiges Zeugnis seines Handelns war, auch die Feinde in ihre Hand. So ist unser Gott. Er rettet. Jetzt bin ich schnell gesehen. Ich gab euch ein Land, um das ihr euch nicht gemüht hattet, und Städte, die ihr nicht bebaut hattet, in denen ihr wohnt, von Weinbergen und Ölbäumen, die ihr nicht gepflanzt habt, esst ihr. Von Anfang bis zum Ende ging alles, was Israel erreicht hatte, auf Gottes Güte und Gnade zurück. Und wir dürfen bekennen, bei ihm ist die Fülle. Fasse Gottes Handeln zusammen. Ein Gott, der den Menschen aus Aberglauben und okkulten Bindungen befreit, der uns seine Gemeinschaft, seine Liebe schenkt. Er vermehrt das, was wir ihm geben. Und er trägt hindurch, auch durch menschlich betrachtet, ausweglose Situationen. Gott ist der, der rettet. Bei ihm ist die Fülle und Gott gibt Zukunft. Im Kontext unserer Zeit könnte es heißen, wie es Paulus den Ephesern vorstellt: Denkt darüber nach, wie euer Leben früher aussah. Ihr wart tot für Gott und ihr dientet den Göttern dieser Welt. Ihr wart ohne Hoffnung in dieser Welt, von dem wahren Gott getrennt. Aber durch Gottes Barmherzigkeit seid ihr daraus geführt, ja, befreit worden. Gott hat die Trennung der Sünde durchbrochen, indem er Jesus Christus in diese Welt sandte und die Sünde an ihm, dem Sündlosen, am Kreuz richtete, damit wir, die Glaubenden, nicht mehr gerichtet werden. Wie gut, sich an Gottes Handeln zu erinnern, persönlich aber auch als Gemeinde. Hat Gott uns als Gemeinde nicht schon viele Jahre gesegnet? Hat Gott dich nicht auch bewahrt und gesegnet? Niemand liebt dich so wie er. Und jetzt die Schlussfolgerung aus Gottes Taten. Vor der Tatsache, dass das Volk vor einer neuen Herausforderung stand. So fürchtet nun den Herrn, dient ihm in Aufrichtigkeit und Treue. Tut die Götter weg, denen eure Väter jenseits des Stroms und in Ägypten gedient haben, und dient dem Herrn. Ist es aber übel in euren Augen, dem Herrn zu dienen, dann erwählt euch heute, wem ihr dienen wollt. Entweder den Göttern, denen eure Väter gedient haben, als sie jenseits des Stroms waren, oder den Göttern der Amoriter, in deren Land ihr wohnt. Ich aber und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. In Kanaan hatte das Volk andere Kulturen kennengelernt, eine andere Lebensweise. Ist ja auch interessant, andere Kulturen kennenzulernen. Es ist auch modern geworden. Dann kommen uns Menschen Gedanken wie diese: die andere Kultur, die andere Religion hat ja auch gute Seiten. Trifft ja auch oft zu. Man muss offen und tolerant denken heute. Warum soll man nicht einfach das Gute daraus übernehmen? Wäre es nicht gut und angebracht, sich mit der Religion in diesem Land zu liieren? Aber vor Religionsvermischung haben die Propheten im Wort Gottes immer wieder gewarnt. Wobei man ja argumentieren kann, jetzt nach der Inbesitznahme des Landes ist eine andere Situation wie damals in der Wüste. Das muss man doch berücksichtigen. So ähnlich wird heute auch argumentiert, was dann zur Folge hat, dass man zum Beispiel die Bibel nach dem Zeitgeist auslegt. Wie es in unsere Zeit hineinpasst, man muss doch tolerant sein und nicht mehr alles so ernst nehmen, wie es dasteht. Wir leben doch in einer anderen Zeit. Gilt denn Gottes Wort nur eingeschränkt? Muss man sein Wort zur Zeit wirklich anpassen? Gott sieht das anders. Hier steht seine Ehre auf dem Spiel. Er, der sein Volk herausgerufen hat, geführt, geleitet hat, dieser Gott ist ein Gott, der heilig ist. Und sein Volk soll heilig sein, das heißt ihm alleine dienen. Es ist oft nur ein kleiner Schritt und Gottes Willen in seinem Wort verfällt zu einer zeitbedingten Auslegung und zu einem menschlichen Glaubenszeugnis. Das Wort verliert Autorität, wenn der Mensch je nach Zeitepoche entscheidet. Damals wurde das Volk aufgerufen, sich bewusst zu entscheiden, im Spannungsfeld anderer Religionen. Auch Christen werden immer wieder vor solche Entscheidungen gestellt. Vielleicht sagst du, ich habe mich damals für Jesus entschieden, das ist gut. Aber das Leben wird auch von dir wieder neue Entscheidungen verlangen. Wem wir dienen wollen, dem Gott des jetzigen Zeitlaufs oder dem allein wahren und ewigen Gott, der uns unendlich liebt und alles für uns gegeben hat. Erwählt euch heute, wem ihr dienen wollt. Betonung auf heute und wem. Erwählen, das ist die Herausforderung. Frage, bei wem suchst du Glück und Zufriedenheit? Wem vertraust du wirklich? Mit wem verbringst du Zeit? Martin Luther sagt zu diesem Thema, woran dein Herz hängt und worauf du dich verlässt, das ist dein Gott. Heute ist diese Entscheidung zu treffen, weil jedes Hinausschieben wie eine Entehrung für Gott ist. Gibt es, nachdem wir Gottes Handeln betrachtet haben, noch eine Alternative? Die Entscheidung für Josua war doch sehr klar. Ich aber und mein Haus wollen dem Herrn dienen. Josua lässt gar nicht erst eine Diskussion über diese Frage aufkommen. Für ihn ist der Glaube an den Lebendigen, an Jahwe, eine feste Haltung, die er nicht lange noch begründen muss. Sein Entschluss war unumstößlich, trotz aller Versuchungen, trotz Trübsale. Spurgeon hat zu diesem Thema geschrieben in einem Andachtsbuch, Gott dienen ist die vernünftigste Sache der Welt. Er hat dich erschaffen, sollten ihm dann nicht alle unsere Dienste geweiht sein? Er versorgt uns, sollten wir unser Leben nicht zu seiner Verherrlichung einsetzen? In Jesaja, Prophet Jesaja, heißt es ganz am Anfang, Verse 2 und 3, ich habe Kinder großgezogen und erhöht, und sie sind von mir abgefallen. Ein Ochse kennt seinen Besitzer, ein Esel in der Krippe seinen Herrn. Israel kennt ihn nicht. Bei allem, was wir tun oder nicht tun, gilt unsere Überlegung, wem dienen wir, wem? Salomo sagt, erkenne den Herrn auf manchen Wegen, nein, auf allen deinen Wegen. Wie wir mit unserer Zeit umgehen, mit dem, was uns anvertraut ist, aber auch mit den digitalen Medien. Ganz sicher auch, was du tust, wenn dich keiner sieht. Ein Grundsatz ist Luise und mir in unserem Leben ganz wichtig. Keine Entscheidung ohne Gebet, ohne Konsultation mit unserem Herrn. Und dann auch warten können auf die Antwort. Das ist manchmal spannend und fordert uns sehr heraus. Ohne Konsultation mit unserem Herrn und dann warten und dann warten. Ihr jungen Leute, als wir jung waren und uns kennenlernten, da war dies die Kernfrage unserer Beziehung. Wollten wir das? Wollten wir beide dem Herrn dienen? Und da trafen wir uns. Das hatten wir beide auf dem Herzen. Nächste Woche sind es 61 Jahre, als wir uns so kennenlernten. Hier werden im Zusammenhang mit der geforderten Entscheidung vier Dinge genannt. Das erste: So fürchtet nun den Herrn. Ich weiß nicht, habe ich die Folie vergessen oder? Ja, so fürchtet nun den Herrn. Dient ihm in Aufrichtigkeit und Freude. Muss man denn den Gott der Liebe denn fürchten? Der Psalmist sagt, die Furcht des Herrn ist rein und besteht in Ewigkeit. Psalm 19, Vers 10. Es gibt Zeiten im Leben des Gläubigen, da darf er ganz nah an das Vaterherz Gottes kommen und ausruhen. Aber es gibt auch Zeiten, da erschrecken wir vor der Heiligkeit Gottes. Satan war der Erste, dem es an Gottes Furcht mangelte. Im Alten Testament musste Gott sein Volk immer wieder an seine Heiligkeit erinnern, auch durch Gericht. Im Neuen Testament mangelte es Ananias und Sapphira an Gottes Furcht. Gottes Furcht hätte sie davor bewahrt, so töricht zu handeln. Ein bekannter amerikanischer Evangelist, der im Gefängnis eine Strafe absitzen musste, bekannte: Ich liebte Jesus immer. Das heißt, trotzdem, was ich mir geleistet hatte, was vorgefallen war. Doch er war nicht mein Herr. Es hatte ihm an Gottes Furcht gemangelt. Die rechte Furcht zeigt sich dort, wo wir auf Gottes Stimme hören, ihm anhangen und sein Wort gerne tun. Die reine Liebe zu Gott ist gepaart mit Ehrfurcht vor ihm. Gott ist nicht in erster Linie an deinen vielen Werken und Aktionen interessiert, sondern an dir selbst, an deinem Herzen, an deinem Anhangen und deiner Treue zu ihm. Und auch das Volk sagte: Fern sei es von uns, den Herrn zu verlassen. Auch sie wollen Gott dienen. Es wäre geradezu nicht vorstellbar für sie, sich nicht für den Gott, der so viel für sie getan hatte, zu entscheiden. Sicher hat Dankbarkeit für die vielen Erfahrungen mit ihrem Gott eine große Rolle gespielt. Und der Bekenntnis ist ein schönes Bekenntnis. Jahwe ist unser Gott, auch wir wollen ihm dienen. Mit anderen Worten, er und wir gehören zusammen. Aber dann, was sagt Josua? Ihr könnt dem Herrn nicht dienen, denn er ist ein heiliger Gott, ein eifersüchtiger Gott. Das ist vielleicht schwer zu verstehen. Man hat fast den Eindruck, als habe sich Josua gefürchtet vor einer allzu schnellen oder nicht zu Ende gedachten Entscheidung des Volkes. Ein Widerspruch? Warum? Hatten sie ihre Entscheidungen allzu schnell oder zu leichtfertig getroffen? Haben sie sich oberflächlich entschieden? Kam ihr Bekenntnis allzu glatt von ihren Lippen? Gott ist ein heiliger, ein eifersüchtiger Gott. Und je näher jemand in Gottes Gegenwart tritt, umso größer ist sein Erschrecken über seine eigene sündhaftige Natur. Der Widersacher Gottes versucht heute, Gott auf ein menschliches Niveau herabzusetzen. Fast so, als könnten wir über ihn verfügen. Ihr könnt Gott nicht dienen. Eine Warnung vor einer formellen oder vor einem halbherzigen Gottesdienst. Wie kommt es dazu? gibt oft eine Kluft zwischen unserem Bekennen und unserem tatsächlichen Leben. Man hat den Eindruck, dass Josua ein gedankenloses Ja zu Gott fürchtet. Deshalb muss er ihnen noch einmal eindringlich zeigen, um was es geht. Unsere Gesellschaft heute versucht uns zu überzeugen, tue, was sich richtig anfühlt. Wir sind doch freie Menschen. Als Christen dürfen wir niemals zulassen, dass wir die biblische Lehre unseren Gefühlen unterordnen oder anpassen. Es sollte umgekehrt sein, dass sich unsere Gefühle den biblischen Wahrheiten unterordnen und anpassen. Wir haben vielleicht Vergebung und sind doch machtlos der Sünde gegenüber. Wir wissen um die Rechtfertigung des Glaubens, erleben aber die Praxis eines geheiligten Lebens nicht. Wir haben unser Leben nicht wirklich diesem Gott ausgeliefert. Vielleicht einen Teil und über den anderen Teil wollen wir selbst herrschen. Unsere Ideen, und vielleicht sind es sogar fromme Ideen, wollen wir verwirklichen. Und damit verhindern wir Gottes Wirken in unserem Leben. Hudson Taylor, bekannt als China-Missionar, nachdem er Jahre auf dem Missionsfeld verbracht hatte und in England neue Kandidaten für den Dienst anwerben wollte, saß er eines Tages in Gedanken versunken und wurde sich seiner Hilflosigkeit, seiner Unwürdigkeit, seiner Nutzlosigkeit im Dienst für den Herrn wie nie zuvor bewusst. Und dann erkannte er, dass es nicht darauf ankommt, was Hudson Taylor für Gott tut, sondern was Gott durch Hudson Taylor tut. Und von dem Tag an begann er das zu leben, was er das vertauschte Leben nennt. Nicht mehr ich, sondern Christus. Hat es nicht Paulus ähnlich erlebt? Nicht mehr ich, Christus lebt in mir. Die Kraft, Gott zu dienen, liegt nicht in mir. Was ich beitragen kann, ist, dass ich mich von Herzen Gott zur Verfügung stelle, mich loslasse und ihm weihe in Aufrichtigkeit, sodass er selbst in der Kraft des Heiligen Geistes über unser Leben verfügen kann und wir dadurch in die Lage versetzt werden, Gott zu dienen, lebenslang. Und jetzt kommt noch eine kräftige Forderung von Josua. Tut die Götter weg. Tut die Götter weg. Was raubt dir die Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott? Worauf setzest du dein Vertrauen? Damals hatten die Israeliten tausende kleiner Götterfiguren aus Ägypten mitgenommen. Trotz des klaren Gebotes, du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Stephanus nimmt im Neuen Testament darauf Bezug, wenn er sagt, dass das Volk Gott 40 Jahre in der Wüste nur halbherzig gedient hatte, weil viele insgeheim noch an ihren alten Göttern festhielten. Aber heute ja kein Problem, niemand hat von uns solche Götterbilder, oder? Muss ich über moderne Götzen reden? Oder kennen wir nicht selbst die Dinge, die uns so lebenswichtig sind, dass wir ihnen die oberste Priorität in unserem Leben einräumen, an die wir vielleicht sogar gebunden sind, die Leidenschaften in uns wecken? Wenn du dich danach sehnst, Gottes Stimme neu zu hören, um von ihm Wegweisung in einer Sache zu erfahren oder Gebetserhörung, kann es sein, dass er dir zuerst sagt, du sollst dich von irgendwelchen modernen Göttern abwenden, radikal entfernen aus deinem Leben. Ein kraftvolles Ja zu Gott braucht ein konsequentes Nein. Neigt euer Herz zum Herrn. Wie ist das gemeint? Das sagt Josua. Du kannst vernunftmäßig gute Entscheidungen treffen. Vielleicht ganz in diesem Sinne, aber du wirst so lange Kraftlosigkeit erleben, bis dass du die Entscheidung triffst, dass Jesus Christus Herr sein darf über dein ganzes Leben. Und das hat mit deinem Herzen zu tun. Veränderung von innen her. Neige dein Herz zum Herrn und habe den Mut, dein Abweichen zu bekennen. Und dann mache deine persönliche Beziehung zu deinem Herrn prioritär, erstrangig. Wir müssen nicht auf Gottes Wirken warten, sondern Gott wartet darauf, dass wir ihm ganz vertrauen, damit sein Geist in uns wirken kann und nicht gehemmt ist. Damit er das wirken kann, was gut und wohlgefällig ist vor Gott. Dass ein Friede in dein Herz kommt. Was mich echt ermutigt ist, was das Volk hier bekennt, auf seine Stimme wollen wir hören. Nun die Frage zum Schluss, warum fordert Gott von seinem Volk eine neue Entscheidung? Glaube als Beziehung zu Gott kann man nicht erben und niemand kann es vererben. Glaube muss von jedem Menschen, von jeder Generation neu gewagt, gelebt und unter Herausforderung bewährt sein. Deshalb werden Menschen immer wieder zwischen Bequemlichkeit und biblischen Prinzipien, zwischen dieser Welt und der Ewigkeit und zwischen Gott und dem Zeitgeist zu wählen haben, auch wir. Jesus sagt, wenn jemand mir dienen will, muss er mir nachfolgen. Und da, wo ich bin, wird auch mein Diener sein. Wer mir dient, den wird der Vater ehren. Dem Herrn dienen heißt, mein Leben ihm verfügbar machen. Mit dem, was er mir anvertraut hat, wirken zu seiner Ehre. Mein Vater wird ihn ehren. Nicht Menschen werden ihn ehren, mein Vater. Die größte Lebenserfüllung, die es gibt. Wie wird deine Entscheidung aussehen? Ich aber und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Für Josua war die Entscheidung ultimativ gefallen. Da stand sein ganzes Herz dahinter. Gib Jesus eine persönliche Antwort. Niemand liebt dich so wie er. Beantworte seine Liebe mit der Dienstbereitschaft und Hingabe deines Lebens. Noch ein Hinweis. Wie ging es denn weiter mit dem Volk? Vers 28, Josua entließ das Volk, jeder in sein Erbteil. Das heißt, du kannst Gott nur da dienen, wo er dich hinstellt. In deinem Erbteil, was immer das für dich bedeutet. Und etwas später lesen wir, und das hat mich doch sehr betrübt in Richter 2, Vers 10. Als von seiner, Josuas Generation, keiner mehr lebte, gab es eine neue Generation, die den Herrn weder kannte, noch wusste, was er für Israel getan hatte. Das ist die Herausforderung an unsere Generation, die wir uns entschieden haben, dem Herrn zu dienen. Ist unsere nächste Generation auch vorbereitet? Unsere Generation und die nächste Generation, sie brauchen Vorbilder. Sind wir solche, die mit Herzensentschluss sagen können, ich aber und mein Haus wollen dem Herrn dienen oder haben dem Herrn gedient? Kannst du das sagen, im Alter vielleicht, dir vornehmen? Gib Gott ein Ja. Ich bete. Herr Jesus, deine Liebe ist so kostbar und so groß. Wir können sie gar nicht richtig umschreiben. Sie übertrifft all unser Denken. Die Höhe und die Tiefe und die Länge und die Breite deiner Liebe, von dem Paulus auch im Epheserbrief berichtet. Wir beugen uns vor dir und ich bitte dich, vergib auch mir, wo ich aus deiner Liebe gefallen bin und wo ich eigenmächtig gehandelt habe. Herr, wir wollen dir dienen, ganz persönlich, aber auch als Gemeinde. Wir wollen dir dienen, dich vor Augen haben und in in deiner Beziehung leben, in der Gemeinschaft mit dir. Füll uns mit deinem Geist, damit wir erkennen, was gut und wohlgefällig ist vor unserem Gott und Vater. Danke dir. Amen.